Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber.
Servus, ich bin heute zu Gast bei Jessie Strixner, eine junge Holzbildhauerin. Ich bin heute in dem Atelier, beziehungsweise das ist eigentlich das Atelier von dem Papa, darum steht Rainer Maria Strixner da. Das teilen sich die zwar. Und ich freue mich schon, dass wir heute ein bisschen Zeit haben werden, darüber zu reden, über einen großen aktuellen Erfolg. Alle reden ja momentan in der Kunstszene in ganz München und über die Grenzen Münchens hinaus, über den Shooting Star der Holzbildhauerei. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo! Ja, ich bin der Dritte bei dem Sau wieder. Hallo Jessie.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit hast.
Sehr gerne, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Heute in diesem kreisigen, verregneten Vatertag. Gott sei Dank sind wir keine Väter und müssen heute nicht saufen. Können wir. Aber schön, dass in der Werkstatt dein Reich betreten darf. Dein Heiligtum sozusagen, wo die große Kunst entsteht.
Ja, vielen Dank. Liebe Jessie, dass wir heute da sind. Ja,
danke, dass du gekommen bist.
Ja, an diesem Feiertag. Ich habe mich gewundert, ob du immer arbeitest oder ob du extra jetzt wegen mir in die Werkstatt gekommen bist.
Nein, ich arbeite immer.
Tatsächlich,
ja. Ich kenne keinen Sonntag.
Wirklich? Ja, sieben Tage Woche quasi.
Ja.
Und du bist also, du hast richtig deine festen, sage ich mal, wie andere Bürozeiten haben, deine festen Werkstattzeiten.
Ja, das schon. Das versuche ich auch einzuhalten. Und ich mache es ja gerne.
Ja.
Ich liebe meinen Beruf und ich muss mir die Pause wirklich sagen, wo ich sage, nee, heute gehst du nicht in die Werkstatt. Das ist ganz komisch und das muss ich auch erst, ich bin noch in dem Lernprozess, muss ich echt sagen, weil ich einfach viel zu gerne hier bin und viel zu gerne arbeite, aber
Pause. Das ist schlechtes Gewissen, wenn du nicht in die Werkstatt gehst.
Ja.
Wirklich?
Ja, das ist dann so, oh, aber heute könntest du ja noch und vielleicht, dann wäre das vielleicht fertig und nee.
Weil mittlerweile ja so viele Leute auf deine Werke warten, du bist ja wirklich der aufstrebende Star in München und der hottest Shit, darf man sagen, in Bayerisch, glaube ich, und bist überall zu sehen, zu hören, also man spricht über dich und schwärmt von dir und es ist ja auch ungewöhnlich, Holzbildhauerin, das ist, erstmal, wenn man das hört, denkt man, ich war auch geflasht, ich habe riesige Skulpturen vor Augen gehabt, aber du machst ja wahnsinnig filigrane Sachen und aus diesem, sage ich mal, ja, wunderbaren Material, das ja sehr rau sein kann, ganz feine Dinge, die ja auch so ausschauen, wie sie in Wahrheit sind. Also wenn du quasi ein Höschen machst, ein Seidenhöschen aus Holz, dann schaut es von der Weide aus, dass du sagst, wenn ich drüber fahre, fühle ich die Seide und die Spitze. Und das ist ja unglaublich zart, wie du das Holz behandelst. Also bist du ein sehr gefühlvoller Mensch.
Ja, würde ich schon sagen.
Das glaube ich
schon sehr sensibel und emotional.
Was ist das Sternzeichen? Frauen fragen immer, was Sternzeichen, aber das interessiert mich jetzt einfach.
Zwilling.
Bist Zwilling?
Was sagt das jetzt über mich?
Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe da keinen Vorteil, keine Meinung. Also mein Lebensgefährte ist Zwilling, also insofern super. Aber würdest du sagen, dass Zwillinge so zwei Herzen in der Brust schlagen? Oder ist das so ein Engelchen, ein Teufelchen?
Nein. Also ich denke, du wirst nicht so viel nachdenken.
Nein, das stimmt. Das ist ein gutes Söhnmargot. Aber ich glaube schon, dass man, also wenn man das macht, was du machst, dass man ein gefühlvoller Mensch sein muss. Ein Mensch, der, du gehst ja mit einem natürlichen Produkt um. Das erfordert ja ein Produkt, das Seele hat. Ich habe mal einen Satz von dir gehört, den fand ich so lustig, weil du gesagt hast, selbst wenn du das Holz dann gespachtelt hast, gestrichen hast, dann das arbeitet ja weiter, also auch wenn es jetzt vermeintlich tot ist, bewegt sich das, das lebt ja und das ist eigentlich wie der Dackel, das macht was du jetzt.
Ja, das stimmt.
Das fand ich schön, den Satz.
Ja, was mich an Holz so fasziniert, weil du gerade so über Gefühle und sensibel geredet hast, dass ich liebe jeden Arbeitsschritt und jeden Arbeitsprozess und gerade am Anfang, wenn ich mit der Motorsäge arbeite oder grob was raushauen muss, da ist ja eher die Aggressivität im Vordergrund, würde ich mal sagen. Weil man da wirklich, man muss reinhauen, man muss Kraft aufwenden. Und bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich ans Feine geht und man irgendwie weichere Sachen macht und nicht mehr so wie so ein Bekloppter reinhaut. Und das finde ich super, dass ich so jeden Arbeitsschritt wirklich durchlebe. Also vom körperlich extrem anstrengenden bis zum einfach feinen Meditieren schon fast, wenn ich irgendwie am Ende bin.
Das habe ich mir auch gedacht, also das gehört das Holz, da dachte ich mir, also ich habe jetzt sowieso gedacht, dass das ein riesiger Raum ist, so riesige Skulpturen, riesige Baumstämme, ich habe keine Ahnung gehabt und habe mir gedacht, das muss auch körperlich sehr anstrengend sein, was du machst. Also gerade die ersten Schritte, wenn du sagst, du bearbeitest mit der Motorsäge so einen ja, wie groß darf man sich den Stamm oder den Block vorstellen?
Ja, also aus dem Stamm arbeite ich nicht, weil der...
Weil der den Kern hat, den man eigentlich entfernen müsste. Genau.
Also müsste man eine Kernbohrung machen oder einen Entlastungsschnitt durch den Kern. Und wenn ich einen Entlastungsschnitt durch meine Arbeit mache, dann habe ich einen Spalt drin.
Dann
auf wenigstens oder ein Loch.
Kontraproduktiv. Also wie ist das schon bearbeitet, wenn du das kriegst, das Stück Holz?
Das sind Bohlen, also die sind 3 Meter lang und zwischen 8 und 10 cm dicke. Und je nach Baumstammumfang sind dann die Breiten zwischen 20 und 40. Genau, sowas kriege ich dann vom Holzhändler, muss es natürlich erstmal klein schneiden und teilweise hobeln, weil meine Jacken ja dicker sind als 10 cm von der Bohlenstärke. Das heißt, das muss ich erst hobeln, um es dann aufeinander zu leimen und die Dicke der Jacke überhaupt herzubekommen. Jacken haben ja meistens zwischen 16 und 18 cm Volumen.
Da hängt ein Stück, an dem du gerade arbeitest. Es ist schon so, dass man sagt, da will ich schon einschlüpfen.
Mal probieren.
Also, ja, ich meine Favoriten, das ist die goldene, also die, das, da müssen wir noch mal reden, da bleibt das ein Special.
Also. Ich habe auch eine hier, also ich könnte sie zeigen später.
Ja, unbedingt. Genau. Und was ist das für Holz? Ist das Eiche, ist das?
Das ist Lindenholz.
Lindenholz.
Also Eiche ist auch wunderschön und ist Hartholz und hat Gerbsäure drin. Und also in Hartholz zu arbeiten, das taugt mir nicht. Das ist super anstrengend. Man braucht gefühlt doppelt so lange, als wenn ich, also für mich jetzt, wenn ich in Weichholz arbeite wie Linde. Mhm. Das ist mir einfach körperlich, also ich mache es mir nicht noch schwerer. Das ist schon.
Ja.
Nee, Linde ist für mich super. Hat meistens wenig Äste und super von der Faserrichtung.
Das ist dein favorisiertes
Material. Aber jeder ist anders.
Und war für dich, mit was hast du meinen Umweg gemacht? Du hast anfänglich mal Lehramt studiert oder überlegt, ob Lehramt studiert? Hast du gleich sogar angefangen, oder?
Ja, damals nach dem Abi dachte ich mir so, ja super, was machen wir jetzt? Ja. Okay. Ich wollte nie das werden, was der Papa geworden ist, aus Prinzip, logisch.
Ja. Mein Vater ist ja auch Holzbetar und Künstler, also Bühnenkünstler. Der ist ja eigentlich aus meinem Metier auch. Er war lange in der Drehleihe aufgetreten. Und,
stimmt,
ja. Und in dieser ganzen Entourage in der Münchner Szene war er unter dem Namen Quasimodo, war sehr, sehr bekannt. Und aber eigentlich Holzbetar auch.
Eigentlich gelernter Holzbetar, ja.
Und hast du dir gedacht, von Anfang an, das mache ich nicht, weil der Papa das macht?
Ja.
Oder?
Ja, ganz einfach. Also ich habe es immer fasziniert, was er gemacht hat, weil er schon immer selbstständig war und ist. Und ich fand es damals als Kind, hat man, denke ich, die Tiefen vielleicht nicht so mitbekommen, wenn es in der Selbstständigkeit nicht so gut lief. Und für mich war der Papa immer frei, hat immer machen können, was er möchte und hatte genug Aufträge, um sein Geld zu verdienen. Und das hat mich schon fasziniert und das habe ich auch bewundert. Aber mit dem Beruf dachte ich mir so, nee, also ins gleiche Boot setze ich mich da jetzt nicht. Mhm. deswegen habe ich dann erst mich überlegt, ja, was macht man denn da? Ja, dann habe ich erst soziale Arbeit studiert, um dann an die LMU zu wechseln für Grundschullehramt. Und Grundschullehramt dachte ich mir so, cool, vielleicht verbeamtet, geil, Ferien. Nicht zwingend, weil ich dachte, super, jetzt unterrichten wir irgendwie Kinder.
Verzogen ist Sauschratzen und wir sind im Glockenbach, wir werden demnächst unterrichten, ganz gewiss.
Ja, und dann habe ich ein Vorpraktikum leisten müssen für das Studium und dann ist mir aufgefallen, so, pfiuh, das packe ich nicht. Also Kinder sind putzig, aber ich packe das nicht, da irgendwie 30 Kinder vor mir zu haben und da irgendwie den Schweigefuchs und was weiß ich, was man da alles macht.
Das Schweigefuchs, das geht gar nicht, was ist das?
Das ist so. Und dann müssen alle ruhig sein. Dann stehst du irgendwie da vorne und machst so, wuhu, seid ruhig.
Das probiere ich halt ja bei meinem Mut, das funktioniert, Schweigefuchs. Wahrscheinlich weiß ich besser, wenn sie bei mir drüber. Okay. Nein, also du magst Kinder, aber du wolltest, hast gemerkt, Lehrerin
das,
ist.
Das passt nicht mehr. Nee, passt nicht. Ja, auch ich bin ein ungeduldiger Mensch, muss ich zugeben. Und wenn man mich zweimal was fragt, ich erkläre es gerne, aber kaum das dritte Mal, denke ich mir so:
Was ist mit dir, du Griffe? Du verstehst das nicht? Ja,
nein. Nee, also ich dachte mir so: Okay, Jesse, vielleicht solltest du deinen Berufsweg noch
mal. Ich bin doch nur in der Werkstatt, wo man stört. War doch was mit der Papa.
Das ist auch immer so.
Aber bist du da gleich dann umgeschwenkt und hast gesagt: Okay, Holzbildhauerei oder hast du erst noch dich umgeschaut und andere Sachen noch mal in Betracht gezogen? Oder?
Nee, ich habe dann zwischen FH, also Soziale Arbeitsstudium, und der LMU, das Lehramt, Grundschullehramtsstudium, habe ich ein Badesemester drin gehabt. Der Papa hatte damals extrem viel Arbeit in der Werkstatt und ich dachte mir, super, hab wenigstens tun, kann ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Mhm. Ja, und da ist mir dann klar geworden, wie faszinierend das ist, wenn der Papa das im Kopf und dann kann das mir aufzeichnen, dann erzählt er was und dann setzt er es auch noch um. Also diese ganzen Arbeitsschritte, die fand ich faszinierend, dass auf einmal irgendwas, was er sich selber ausgedacht hat, auf einmal dasteht. Wow, krass, ich will das auch können und ich habe auch Lust, das irgendwie zu lernen. Ja, und dann war ich parallel auf der Bildhauerschule und an der LMU und habe beides ausprobiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber das ging natürlich nicht, kann ich zwischen LMU und Bildhauerschule hin und her tingeln. Und genau, dann habe ich mich, ich weiß auch gar nicht warum, für die Bildhauerschule entschieden. Es war irgendwie so ein Bauchgefühl, so, nee, irgendwie habe ich mehr Lust, das zu erlernen, als das andere.
Also Bauchgefühl. Ja. Das ist eigentlich bei mir gewesen, eigentlich war erst für die Sicherheit was gemacht und dann einfach mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, ich vergeude mein Leben, ich muss was machen, wo wirklich mein Herzblut dahinter steckt.
Was hast du am Anfang?
Ich habe Fremdsprachen dann gemacht. Also erst habe ich mir überlegt, ob ich Medizin studiere und das war das einzige gewesen, das Studium, was mich wirklich interessiert hätte. Und dann habe ich Fremdsprachen, das lag mir immer, damit man einen anständigen Beruf erlernt, weil die Eltern natürlich auch Angst gehabt haben, Mensch, dass ich irgendwie dann verlottere, weil ich auch so nach dem Abitur gejobbt habe, ewig lang und auch nicht gewusst habe, was ich mache. Und die Eltern waren schon, was ist jetzt so ein Boxgeh-Ding und das was, dass da mal irgendwie vielleicht mal eine Wohnung anzahlst und das doch muss ja weitergehen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn damit? Fremdsprachensekretärin war in 6 Jahren in so einer Firma festgesessen und habe dann gemerkt, ich vergeude mein Leben. Und dann habe ich gedacht, nein, ich wollte eigentlich immer Schauspielerei machen. Und dann habe ich mich für die Schauspielschule beworben. Also Bauchgefühl ist schon, aber das haben viele Leute gar nicht mehr, glaube ich, heutzutage. Die haben das Verdrängen, die ihr Bauchgefühl, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das Sicherheitsbedürfnis ist größer. Ja. Also ich meine, man geht einfach ein Risiko ein, wenn man das
macht. Auch du bist Risiko eingegangen.
Logisch, aber ich konnte nicht anders. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Ist das schön, gell?
Ja.
Wenn man da angekommen ist, was einem wirklich, wirklich Freude macht. Und warst du von Anfang an dir sicher, dass es Holz ist und nicht Stein?
Ja, also während der Ausbildung hat man immer einen Tag in der Woche Steinunterricht gehabt und da konnte man auch andere Materialien kennenlernen. Aber Stein, das ist mir zu hart. Also bis man da mal ein Ergebnis sieht, das ist total unbefriedigend für mich. Und es ist staubig und extrem laut. Das hat mir irgendwie alles nicht gefallen. Und das ist irgendwie, wahrscheinlich werden mich alle Steinmetzerinnen auslachen, wenn ich sage, es ist irgendwie ein kälteres Material als Holz für mich. Ich weiß, ich konnte mich nie mit Steinen wirklich anfreunden.
Ja,
das ist irgendwie das Holz immer da. Vielleicht auch tatsächlich unbewusst durch die Kindheit, weil natürlich durch den Papa Holz uns immer begleitet hat.
Ja, irgendwie. Das ist ja auch immer riecht es irgendwie das. Über die Späne und das ist ja warmes Material, finde ich. Das ist so. Und man hat immer noch das Gefühl, es lebt, gell? Also im Gegensatz. Wahrscheinlich sagt der Stein jetzt, der Stein lebt auch.
Jetzt hat er jetzt einmal, au! Das ist ja.
Aber nicht auch, die Hand lebt da, gell? Das ist praktisch, wenn die kratzen. Die, das war so lustig, die liegt bei dir. Da, was ist das eigentlich? Eine Kreissäge, oder?
Nee, also das ist die Kreissäge. Hier liegt es eigentlich immer an der Bandsäge.
An der Bandsäge. Ja. Damit man immer so.
Ja, der Papa legt das immer hin und sagt, hier, schau mal, das sind 5 Finger.
Das ist ja nicht ungefährlich, gell? Wahrscheinlich. Nee, also, muss schon aufpassen. Hast du dich schon mal irgendwie schwer verletzt?
Also zum Glück mit Maschine noch nicht. Ja. Gerade mit der Kettensäge, nicht nur im Holz, das weg ist, es weg, sondern auch am Körper.
Ja.
Beginnenden Bandscheibenvorfall hatte ich vor 5 Jahren ungefähr. Durch Schwerheben und falsche Handhabung von einer großen Motorsäge. Aber durch Sport konnte man das wieder irgendwie einbecken und hinkriegen.
Ja, cool.
Aber toll, toll, toll. Ja.
Bisher überwiegt die Freude, nicht die Schmerzen am Beruf. Hast du, mit wie vielen Frauen wart ihr in der Klasse oder sind Frauen eher doch im Bereich Bildhauerei, also Holzbildhauerei und überhaupt Bildhauerei in der Unterzahl? Oder wie kann man das sagen?
Und tatsächlich nicht. Also man denkt ja immer so, okay, das ist irgendwie ein handwerklich auch anstrengender
Beruf. Ich denke immer, was körperlich so anstrengend ist.
Das stimmt, ja. Aber in meiner Klasse jetzt, also in der Gesellen- und in der Meisterklasse, waren es immer mehr Frauen als Männer.
Interessant.
Ja, vor allem in der Meisterschule, da waren nur 4 Männer und wir waren 12 Schüler.
Also doch, dieses Kreative und das mit lebende Materialarbeit, das braucht man doch wahrscheinlich das Gefühl, das braucht man doch eine Frau, die doch so, ja, Bauchgefühl, Intuition. Und was ich mir gedacht habe, weil du machst ja hauptsächlich Kleidungsstücke, also Jacken, Socken, Shirts, und wäre Mode nichts gewesen für dich, weil die Sachen, die ich gesehen habe von dir, ob das die Jacken waren, ob das die Socken waren, das war ja so zumindest, das ist echt gar nicht.
Dankeschön.
Ja, wirklich, also Mode interessiert dich, aber das Mode-Business an sich und mit Stoff zu arbeiten, wäre nichts gewesen für dich.
Nee, ich wollte schon immer irgendwie körperlich arbeiten. Also ich kann nicht ruhig sitzen. Wenn ich lange ruhig sitze, da werde ich hibbelig und mir wird kalt. Also ich liebe die Bewegung und ich liebe es auch, mich körperlich wirklich anzustrengen. Ich mag das. Ich mag auch mit der Motorsäge zu arbeiten und erstmal mein Stück Holz da hochzuhieven. Also diese Schwere auch zu spüren und dieses schwere und grobe Material dann so umzuformen, dass es eben danach weich wirkt und leichter ist, das finde ich super. Und würde ich jetzt Modedesignerin sein, ich glaube, ich bin bestimmt körperlich auch auf seine Art anstrengend, aber irgendwie möchte ich mit Holz arbeiten. Das war das bestimmt schon immer seit der Kindheit einfach, ich weiß auch nicht, unbewusst war es immer drin, das Holz.
Ja, warst drin. Und wie bist du auf die Gedanken gekommen? Eben Kleidung, also Alltagskleidung aus Holz zu fertigen?
Ja, ich habe schon immer eine Leidenschaft für Kleidung. Also würdest du zu mir nach Hause kommen, meinen Kleiderschrank öffnen, würdest du.
Vielleicht ist das der nächste Termin. Komm jetzt in den Kleiderschrank.
Und dann machst du. Das kann ich nicht mehr.
Also machst gleich zack,
genau, so
oder?
Zack,
ja gut, das ist mir sehr sympathisch. So ein Favorite für Klamotten, das ist total nachvollziehbar.
Ja, das freut mich. Genau, und ich gehe aber nicht jeden Tag natürlich in die Stadt und konsumiere neue Klamotten, sondern ich suche mir explizit alte Vintage-Sachen, die einfach schon eine Geschichte erzählen, wo sich die BetrachterInnen dann auch mit identifizieren können, weil sie es aus ihrer Vergangenheit kennen oder irgendwas schon damit erlebt haben. Und diese Tennissocke, jeder hat irgendeine Geschichte.
Das stimmt.
Ob negativ oder positiv, ob irgendwas im Kopf. Und ich schnitze das und habe natürlich meine eigene Geschichte im Kopf und finde es aber dann so spannend, dass ich durch mein Werk irgendeine andere Geschichte in den Köpfen der Person wieder anfange aufzuerleben. Also das finde ich super. Und ja, Klamotten, die erzählen einfach Geschichte und sind so alltäglich und man nimmt sie kaum wahr teilweise. Aber diese Klamotten, die machen dich ja dann zu einem hippen Menschen oder zu einem uncoolen Menschen oder lassen dich so oder so ausschauen. Also Kleider machen Leute, was du anziehst.
Absolut.
Du kannst deine komplette Attitude ändern, du kannst deine Persönlichkeit ändern, du kannst sein, wer du möchtest. Ja. Selbst wenn du das schüchternste Mädchen oder Junge bist, du ziehst irgendwas, keine Ahnung, einen kurzen Rock und einen Ausschnitt, auf einmal denkt jeder, wow, das ist wie extrovertiert. Obwohl du es gar nicht bist. Also Kleidung, du kannst dich komplett ändern. Du kannst politisches Statement damit setzen. Du kannst sein, wer du möchtest. Und ich möchte diesen Alltagsgegenstand, der dich zu dem Menschen macht, der du sein möchtest oder was du aufschreiben möchtest, möchte ich zu einem ikonischen Stück irgendwie umwandeln. Dass praktisch nicht der Mensch im Fokus steht, sondern das Kleidungsstück, weil das Kleidungsstück ja daran schuld ist, wie du wirkst. Mhm. Also wenn du ein modischer Typ bist, wenn jetzt ein nackter Mensch vor mir steht, denke ich mir, okay,
das ist
cool,
Mensch.
Das ist ein Mensch. Mhm. Komm mal eine Tennissocke an, denke ich mir in der jetzigen Zeit, wow,
ja, und man urteilt cool. Sofort. Also man sofort steckt denjenigen sofort in eine Schublade, obwohl
sofort.
Man nicht kennt. Und nur aufgrund von der Tennissocke, die mir total peinlich war, also der typisch deutsche Tourist, beige Latschen und Tennissockerl und dann plötzlich haben das die Hipster wieder raus. Und da denkst du dir, also bei mir ist so, bestimmte Sachen, die sind für mich so als uncool gespeichert, wo ich sage, das geht nicht mehr, ich kann kein Stonewall-Stil mehr anziehen, das geht nicht. Das ist für mich so, oder Leggings, das ist einfach so, das kann die für mich, das ist einfach so abgestempelt und das geht nicht. Aber zum Beispiel die Disco-Jacke, das ist auch sowas, was jeder, glaube ich, irgendwann mal gehabt hat in der Jugend. Und das löst wirklich in jedem was aus und dann Glitzer und...
Das ist mein Plan.
Das ist total cool und die Trainingsjacke sowieso, also das finde ich total nachvollziehbar. Aber bei der Socke fiel mir auf, dieses... Wie lange brauchst du jetzt zum Beispiel für so eine Socke, der ist ja wirklich vorn, sogar wo der Zwickel ist, ist jede, wo die Fäden so oft ein bisschen so zusammengewurstelt sind, also die schaut ja aus, als ob jemand gerade Ozon gehabt hat und dann einfach so runtergewurstelt und irgendwo hinpfeffert.
Ja.
Und das ist ja auch so bewusst die Absicht gewesen dahinter.
Ja, genau. Also auch bei der Unterwäsche, da kann man sich natürlich Geschichten ausmalen. Geht die gerade zum Duschen oder wurde es hingeschmissen, weil sie Sex haben. Also da stoße ich ja auch irgendwelche Geschichten in den Köpfen an, die ich gar nicht bewusst steuere.
Eine hast du gehabt mit, da war das Füßchen mit dem Rest Menstruationsblut drin. Und da fand ich es ganz spannend, dass das einige Leute irgendwie so übergangen haben, so fast schamhaft irgendwie.
Ja, natürlich. Also allein die weiblichen Körperflüssigkeiten sind so ein Tabuthema der heutigen Gesellschaft, was...
ähnelt sich aber gerade, finde ich, so ein bisschen.
Ja, also zum Glück.
Ja.
Und da will ich jetzt nicht irgendwie die ganze Männerwelt anschauen, sondern auch die Frauen. Also ist trotzdem auch zwischen Frauen tabuisiert. Man setzt sich nicht an den Tisch mit der besten Freundin und sagt erstmal so, du, wie war jetzt deine letzte Periode? War die jetzt auch so
schön? War das mir so ekelig oder war das mir so unzählig?
Also Ich finde das den Wahnsinn, dass alle Körperflüssigkeiten der Frauen tabuisiert sind. Also bei Männern ist alles geil, ob die jetzt schwitzen oder mir auf den Boden spucken. Und, oh,
aber das haben wir aber sehr geschuld, finde ich, bisher. Also ich bin jetzt so, ich bin ja sehr viel älter als du, ich komme jetzt gerade so in die Wechseljahre. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das wird auch bei Frauen tabuisiert.
Ja.
Wir reden nicht drüber. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich, das ist ja das alles Sexistische, dass wir unter uns sexistisch ja, genau. sind. Und dann auch so, manche deren sogar, der sagt manchmal, das habe ich nicht. Ich sag, ah, du schwitzt nicht und hast Hitzewallung und wirst launisch und schreist dein Mo und so, das hast du alles nicht gehabt, weil du das einfach auslassen hast. Und das ist aber gerade so bei Frauen in der Öffentlichkeit so, die versuchen das Thema zu umschiffen, weil das ist, ich bin dann offiziell alt. Was du sagst, ja und? Also ich meine, es ist doch auch Teil des Lebens, gehört dazu. Und wenn ich älter wäre, das ist doch auch, manche Leute werden gar nicht älter, also es ist ja eigentlich schön, dass ich nicht mehr damisch bin und 18, also ich möchte so schön jung sein, ist, also ich möchte das nicht mehr sein, das ist doch okay, das muss man annehmen, was ist die Alternative?
Ja, das ist einfach natürlich.
Also ja.
Als Jugendlicher dachte ich mir auch mal so, boah, muss ich jetzt echt meine Periode kriegen, kann man das nicht irgendwie wegmachen oder irgendwie, aber würde man sie nicht bekommen, dann stimmt ja irgendwas nicht. Also es ist das Natürlichste der Welt und das ist ja gerade das Schlimme, wenn es so natürlich ist und man kann nicht offen darüber reden, weil dann jeder anschaut so, was redest du? Ist das nicht jetzt ein bisschen unangebracht?
Ja, ja. Aber oft auch Frauen, die da so reagieren.
Ja, genau.
Finde ich. Also das ist, finde ich, also ist ein bisschen befremdlich.
Ja, total. Ja. Das ist schade.
Das ist wirklich schade. Aber du kämpfst da dagegen an. Das finde ich echt großartig. Und mit sehr viel Erfolg. Du stellst in zwei Galerien aus, in Amsterdam und in Essen.
Genau.
Stellen Galerien deine Werke aus, die sich auch, und das ist ja auch wichtig bei aller Kunst, die sich gut verkaufen. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass du ja von deinem Beruf leben kannst. Das ist nicht selbstverständlich im künstlerischen Bereich.
Stimmt, ja. Ich bin auch froh drüber.
Ja, das kannst du auch sein und stolz vor allen Dingen. Und das gelingt halt pandemiebedingt gerade vielen Künstlern nicht von dem Beruf leben zu können und das ist echt schwierig und deshalb freut es mich umso mehr, dass das so gut hier hat bei dir. Und das ist ja erst der Anfang einer langen Reise, nehme ich an, weil du hast ja im Interview mal gesagt, das Schlimmste ist stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln.
Ja, für mich schon. Also ich will immer besser werden und ich will immer weiterkommen. Würde ich irgendwann mal stehen bleiben, dann kommen andere hinter mir natürlich und überholen mich irgendwann. Und das möchte ich nicht. Ich möchte immer für mich besser werden, ich möchte immer weiter fortschreiten und nie sagen, ich bin gut genug jetzt. So passt, mehr will ich gar nicht. Es geht immer mehr, immer.
Was ist so dein Ziel, so, weil du sagst überholen, würdest du gerne mal in New York ausstellen oder eine große Ausstellung in München haben oder keine Ahnung, oder was ist denn so deine...
Ja, klar.
Alles das,
alles, was geht.
Alles, was geht. Ja, also Reisen wahrscheinlich auch wieder, wenn es wieder geht, oder?
Ja, also durch die Selbstständigkeit nimmt man natürlich viel in Kauf und so Urlaub machen oder irgendwo hinreisen, mache ich seit 3 Jahren jetzt nicht mehr. Also man opfert schon einiges auch dafür, dass man viel gibt. Also ich bin ja nicht von heute auf morgen so, zack, Jessie, jetzt dazu. Sondern es war ja ein langer Prozess, ein langer Arbeitsprozess, wo man auch teilweise hingefallen ist, wieder aufstehen musste und hart dafür gekämpft und gearbeitet hat, dass man jetzt so weit ist, wie man ist.
Wo man auch Phasen der Unsicherheit hatte, gewinnt sowas.
Ja, natürlich. Also ich habe, seit ich 16 bin, nebenbei immer in der Gastro gearbeitet, damit ich meine Miete zahlen kann. Und das konnte ich letztes Jahr im September, und da war ich 28, also ich habe ziemlich lange in der Gastro gearbeitet, konnte ich wirklich sagen, okay, ich muss jetzt kündigen, weil ich das nicht mehr schaffe beides. Und das war natürlich so surreal für mich, weil ich meine Sicherheit so komplett aufgegeben habe. Dieser Gastro-Job, also jetzt durch die Pandemie bedingt natürlich auch nicht so das Sicherste, aber damals dachte ich mir, okay, meine Miete ist safe, so ich brauche mir da keine Gedanken machen. Und jetzt habe ich das nicht mehr, aber jetzt läuft es auch gut.
Ja, es ist so, Selbstständigkeit finde ich das, es ist immer ein Schwanken zwischen einerseits dem Glück, dass man frei ist und unabhängig, und andererseits immer so, also ich kenne es ja total, immer noch, dass man denkt, morgen ist alles vorbei. Oder also diese Angst, auch wenn man dann zwischendurch jetzt reißt sich zusammen, das ist erst der Anfang, das läuft ja gut, gibt gar keinen Grund so zu denken, aber trotzdem hat man immer nur das Gefühl, dass was ist, wenn ich mich verletze, also in meinem Fall, wenn ich keine Stimme mehr habe, oder bei dir, wenn du dich irgendwie verletzen würdest, ernsthaft an einer Maschine, und oder was ist, wenn, keine Ahnung, also man malt sich immer aus, was mache ich, wenn es mal vorbei ist, aber, oder, also um Gottes Willen, bei dir ist das erst der Anfang von, ja, glaube ich schon, einer groß. Ist dein Vater stolz auf dich?
Ja, natürlich. Schon.
Ja. Sagt er dir auch?
Ja, doch.
Ja. Ja. Das ist schön. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass Väter das auch kommunizieren oder Eltern das kommunizieren und dann wirklich nicht nur dich, ja, wo du ahnst, dass es so ist, sondern wo wirklich sagen, du, ich bin stolz auf dich, das finde ich schön.
Ja, sie hatten auch nie Angst um mich in Anführungsstrichen, dass sie da eins hat, brich die das Studium ab, ist die Nachricht. Ich werde das ja noch was.
Das Kind müssen wir Sorgen machen.
Genau, also gar nicht. Die haben immer gesagt, du machst es, du bist alt genug und wenn du das hinkriegst. Meine Mama war immer wichtig, dass ich eben diesen Gastrojob habe, dann Sicherheit. Aber das hat mir auch Spaß gemacht. Auch als Abwechslung, wenn man allein in der Werkstatt ist und so für sich. Und dann kommt man mal raus und dann Leute. Also ich fand das immer gut. Es hat sich immer so schön ausgewogen, in der Gastronomie zu arbeiten und dann allein wieder in der Werkstatt. Aber ich vermisse es nicht. Also es ist nicht so, ja,
wäre wieder schön, weil wir die Leiterschnitzel zu servieren.
Schöne Karte!
Oh, genau.
Und den Ketchup dazu. Haben wir nicht. Haben Sie Wasser für den Mund?
Ja, die ganzen Geschichten. Deine Freunde, sind die auch eher im künstlerischen Bereich tätig oder machen die ganz was anderes zum Beispiel?
Also mein Freund ist auch Bildhauer, der war auf der gleichen Schule wie ich, eine Klasse über mir. Und wir arbeiten auch sehr viel und sehr eng zusammen. Also wir teilen uns, wenn er in München ist, das Atelier hier auch, also arbeitet auch in der Werkstatt. Und er wohnt momentan in Halle an der Saale. Mhm. Und wenn ich wieder bei ihm bin, dann teilen wir uns dort das Atelier und so inspiriert man sich gegenseitig und flippt Ideen, tauscht die aus. Das ist wahnsinnig schön. Ansonsten, überwiegend der Freundesteil ist nicht so der kreativste, also nicht die Kreativen, aber das
nein, das ist sehr schön, wenn man mal nicht über was anderes, also nicht über Kunst redet oder über das, was man selber macht, sondern über andere Dinge dann
wahrscheinlich. Ja, ja, sie sagen dann immer, hier ist viel spannender, das
ja, ist das Ziel. Ja. Sie sagst, du wow, 10 Stunden in der Werkstatt.
Ja, das war's, oder?
Das war's. Aber die finden das bestimmt super, wenn sie sich besuchen können, in deinem Reich hier, es gibt ja immer was zum, also wo man hinschaut, ist Kunst oder hängt irgendwas, wo der Blick hängen bleibt, das ist wirklich. Also man möchte wirklich jedes Eck durchgruschen hier, das ist spannend einfach und schön, weil es einfach eine ganz andere Welt ist.
Ja, und das stimmt.
Toll ist. Macht dein Freund auch Holzbildhauerei oder Steinbild?
Nee, auch Holzbildhauerei.
Auch Holzbildhauerei.
Also der arbeitet mehr im figürlichen Bereich und genau,
also aber auch Holz. Du würdest sagen, größer wahrscheinlich noch, oder?
Nee. Also manche Figuren sind nur so groß von ihm. Und Philipp und ich haben ein Projekt zusammen realisiert dieses Jahr. Fertiggestellt, das sind die lebensgroßen Figuren. Die ganzen Körperpartien der Figuren sind aus Beton gegossen. Und die Klamotten, die die Figuren anhaben, sind aus Holz geschnitzt. Und so ist es nicht nur eine künstlerische Kombination zwischen Philipp und mir, sondern auch eine Materialkombination. Und natürlich, weil er aus dem Figürlichen kommt und ich aus der Realistik, also Klamotten, Draperie, haben wir auch noch miteinander verknüpft.
Und wo kann man das anschauen? In welcher Galerie kann man das
In der Rademakers Gallery in Amsterdam stehen die momentan. Der nächste Weg!
Der nächste Weg nach Amsterdam, aber es schaut gut aus, dass es bald wieder geht und man nach Amsterdam kann und diese Werke anschauen kann. Das wäre schön, das mal live zu sehen. Und es wär toll, vor allem das in München jetzt auch einmal. Vielleicht gibt es ja irgendeine Findigen oder vielleicht nach unserem Interview einen kreativen Galeristen, der dann sagt, ja, das ist doch ein Münchner Mädel, das muss doch nach München geholt werden. Das wäre nicht spannend. Wo siehst du dich so in 10 Jahren, sagen wir mal zum Beispiel?
Oh Gott. Also noch immer in der Kunst natürlich. Ich werde nie aufhören, auch wenn es mal nicht mehr so gut läuft, was ich nicht hoffe, aber ja, das kann man ja nie wissen. Ich werde es nie aufhören. Und ich hoffe natürlich noch weiter wie jetzt. Also ich will ja immer mehr. Will nicht stehen bleiben.
Also selbst wenn jetzt deine Werke in Wahnsinnshöhen schießen, preislich, und du sagst, so, das kann ich mir aus dem Haus keiner leisten und auch sonst keine finanziellen Sorgen mehr, und hast vielleicht nur irgendeinen Mäzen, der dann sagt, so, ich will jedes Jahr ein Werk von Ihnen verschlechtern und dafür zahle ich Ihnen, weiß nicht, 10 Millionen, und das dann trotzdem sagt, so, das ist wunderbar, dann bleibe ich jetzt in Südfrankreich oder in Italien. Oder würdest du trotzdem einfach sagen, das ist mir wurscht, wie viel Geld ich habe, ich arbeite trotzdem weiter?
Ja, so ist es. Ich könnte nicht aufhören. Das ist, wenn ich was im Kopf habe, dann muss das raus, sonst werde ich unruhig. Wenn das nicht draußen ist, dann muss ich die ganze Zeit dran denken, ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich schreibe auch ganz viele Sachen auf, dass ich es nicht vergesse und auch nicht die ganze Zeit im Kopf habe. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich es aufschreibe, dann ist es auch weg, weil ich nicht mehr denke so, Gott, wie war das nochmal? Okay, ich muss wieder in der hintersten Ecke nachgucken. So, Nee, ich habe es dann aufgeschrieben und dann ist es da, aber es muss dann auch ins Holz umgesetzt werden oder irgendwie. Also das ist.
Schreibst du es auf oder zeichnest du es?
Beides. Mhm. Also manchmal zeichne ich es, wenn es irgendwie komplexer wird und ich nicht in Worte fassen kann.
Ja.
Und mache Notizen dazu, aber überwiegend schreibe ich. Also es sind ja manchmal dann nur so ein Wort, wo ich sage, okay, du musst als nächstes das und das schnitzen, okay. Weil das muss gemacht werden.
Und wo inspirierst du dich? Wo aus deinem Fundus von deinen Vintage-Klamotten oder Zeitbücher oder Natur, was inspiriert dich am meisten, wo du einfach sagst, da kommt der nächste einfach her, oder ist es einfach, überfällt einem das einfach und man sagt, ach, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, oder siehst du einen Alltagsgegenstand und denkst, wow, das muss ich dir machen.
Ja, ist ganz unterschiedlich. Also A, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, ich habe ganz viele Sachen von meinen Eltern aus den 80er Jahren da noch rumliegen. Ich so, wow, okay, da verbinde ja sogar ich irgendwas damit, obwohl ich es noch nicht getragen habe. Teilweise muss ich nur meinen Alltag anschauen, die jungen Leute, was die gerade als hip empfinden.
Die jungen Leute, sagt der junge Mensch, der mir gegenüber sitzt. Das ist immer noch so jung.
Ja, danke. Ja, also die noch jüngeren, was da gerade hip ist.
Mhm.
Teilweise durch soziale Medien gucken, was andere KünstlerInnen machen. Ganz viel entsteht eben mit dem Austausch zwischen Philipp und mir, dass man da dann Ideen hin und her flippt und auf einmal denkt sich, wow, das müssen wir jetzt machen. Und dann, ich werde dann auch ganz hibbelig, das ist ganz komisch zu beschreiben, wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann werde ich hibbelig, wenn ich das nicht machen kann oder weiß, okay, du musst noch 2 Wochen dich gedulden, wenn noch andere Sachen anstehen und dann könntest du es erst umsetzen.
Mhm.
Also bis dahin bin ich so ein kleines Kind, wo vor Weihnachten steht.
Okay. Also du musst dich disziplinieren und nicht rund um die Uhr an deinen Ideen zu arbeiten, sondern zwischendurch jetzt mal eine Pause, weil eigentlich hast du schon 3 Ideen im Kopf.
Ja, also das ist so, ich bin noch im Lernprozess, Pause zu machen, weil Pause ist genauso wichtig wie Arbeit.
Immer. Absolut.
Kann man nicht mehr arbeiten, wenn man körperlich gerade mit der Arbeit nicht mehr kann, aber es fällt mir schwer, muss ich leider sagen. Weil es ist dann immer irgendwas, dann macht man Pause, ja, nur schnell noch aufzeichnen, nur schnell noch Fotos machen.
Und schnell mal zwischendurch ein Oktoberfest-Wimmelbuch zeichnen.
Das ist ja
auch gibt. Das war ja auch noch irgendwo zwischen der Mittagspause und dem Nachmittagskaffee war das irgendwo drin. Das ist auch, ich habe es auch geschaut und wo gibt es das zu kaufen? Das muss ich für meine Nichte solche Fragen von der Elisabeth, wo es das zu kaufen gibt, weil das will sie unbedingt haben. Das fand sie ganz toll.
Ja, neben Bücherladen.
Tatsächlich,
da
Nein, Internet nicht, da gehe ich in Bücherladen meines Vertrauens und bestelle mir das. Das ist wirklich großartig, es gibt viel zu entdecken, auch für Erwachsene zu empfehlen. Das Oktoberfest, Wimmelbuch von Jesse Strixner. Und wirklich echt großartig gemalt und für jeden Oktoberfest-Fan, das fällt ja wieder aus, ein kleines Trostpflaster, um sich ein bisschen zur Zeit zu retten, wenn es dann wieder mal stattfinden darf, hoffentlich. Bist du Oktoberfest-Fan tatsächlich?
Das ist so eine gewisse Hassliebe zwischen dem Oktoberfest und mir.
Okay.
Als Kind fand ich das gar nicht gut, weil Karussell fahren, da wurde mir super schlecht. Wir wollten auch noch, also diese Fahrgeschäfte sind weggefallen. Bier hat mich damals als Kind natürlich nicht interessiert. Damals viel zu laut, da waren viel zu viele Menschen. Also bis ich mal einen Zugang zum Oktoberfest für mich gefunden habe, war ich glaube ich 18, 19. Also,
wenn man dann schon mal auch
eine Masse
trinken darf und dann schon langsam sich das Verständnis für diese ganze Kultur einpendelt nach der dritten Masse. Von dem lehnen sie leider jetzt weit. Wenn man dann so schön Nachmittag um 3 am Kotzügel liegt und Dirndl nachschaut. Trägst du Dirndl, wenn man fragt, ob es sehr modeaffin Tracht überhaupt oder Dirndl ist oder sagst du, da fühle ich mich verkleidet?
Nee, also ich habe alte Dirndl von meinem Papa und Mama. Also
der Papa hat Dirndl dran, sehr interessant.
Ja.
Das muss ich
mal sagen, das passen wir jetzt auch.
Rainer Maria.
Ja. Nee, mein Papa ist der Antiquitätenhändler und da hat er Zugang zu alten Sachen und da tauchen bei manchen Händlern vor ihnen auch so alte Dirndl auf. Und natürlich, da ist noch, schlägt mein Herz. Ich habe mir noch nie wirklich ein neues Dirndl gekauft.
Mhm.
Man muss ja auch sagen, meine Mama hat die Bar im Herzkasch platziert auf der Eulenwiese.
Ach.
Das heißt, wenn diese stattfindet, bin ich da diese 2 Wochen hinter der Bar und helfe.
Ja. So, jetzt
kommen wir
wissen wir, wo die Liebe zur Wiesn herkommt. Kannst du dir vorstellen, auch ein Dirndl oder ein Janka aufs Holz zu machen?
Ja, eine Lederhose habe ich, wenn ich mal Zeit habe vor.
Ja, hast du vor, das finde ich super.
Ja, so eine kurze, was mich daran fasziniert, sind diese Stickereien seitlich. Die muss ich mir noch überlegen, wie ich die umsetzen möchte oder werde. Aber sowas, also wenn es komplizierter erscheint, da, das muss ich dann machen. Also gerade dieses Komplizierte, diese Stickereien, wie setze ich das ins Holz um, wie mache ich das?
Das ist ja das teilweise ist so, dass ein Lederband geflochten dann, was da durchgeht, genau, oder manchmal. Ja. Und ja, also die Hirschhaarknöpfe, das ist dann schon...
Ich freue mich drauf. Also ja. wenn ich immer wieder diese Zeit...
Wenn du so reinfuchsen kannst, oder?
Ja.
Das ist
ja, und alles rausnehmen kann, also wenn es so realistisch wie möglich ausschaut und nicht irgendwie das Holz noch 4 cm dicke hat, obwohl der Stoff, den ich nachschnitze, nur ein paar Millimeter ist. Also das Holz muss auch so dünn sein.
Es ist unfassbar realistisch. Also man merkt es bei diesen Filigranen von der Unterwäsche, von dem Höschen und dem BH, das ja wirklich ausschaut, als ob jemand, eine Frau, wie du sagst, im Duschen gegangen ist oder gerade eine Liebesnacht gehabt hat und dem BH irgendwann einen Haken gepfeffert hat. Und es ist wirklich, also ich habe sowas noch nie gesehen in der Form. Ich bin jetzt auch nicht der Kunstexperte gewesen, aber es fasziniert einen total.
Dankeschön.
Und eine faszinierende Frau, also, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, also bin ganz begeistert und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass ja, dass du, da bin ich sicher, dass du nicht stehen bleibst und dass dich so schnell keiner überholen wird und dass du immer Freude an diesem wunderbaren Beruf hast und dich nie ernst verletzt und immer gut durchkommst. Deine schönen, zarten Hände, die gar nicht so ausschauen, als ob sie so viel, das so, das eigentlich ganz, ja gut, die schwillen, aber das lange, ganz dünne, schlanke Finger und ja, und die dann natürlich die Sensibilität widerspiegeln, die du auf dem Herzen hast und die verbraucht, um mit so einem Material zu arbeiten. Toi, toi, toi und alles Gute für deine weiteren Träume.
Dankeschön.
Und deren Durchsetzung.
Dankeschön.
Danke für die Zeit.
Ja, gerne.
Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber.